Herzlich willkommen zurück bei heute Couch, morgen Strand. Mir ist Monika Landleer von Visit Katar aus Doha zugeschaltet. Ich finde es toll, dass du da bist, Monika. Erinnert mich natürlich auch an meine Zeit. Ich habe es ja schon in Teil 1 ganz häufig erwähnt. Ganz tolle Erinnerung, meine 2 Wochen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen zu, was zum Beispiel auch mit den Stadien passiert. Ja, können wir dann gleich auch nochmal besprechen. Ich würde gerne aber anfangen mit Qatar Airways. Haben wir auch schon kurz drüber gesprochen in Teil 1, aber ich möchte es nochmal sagen. Für mich gerade als Flugafficionado, die Hörerschaft weiß das. Ich kann nur sagen, es macht richtig Spaß. Und du hast ja auch den Tipp gegeben, einfach auch mal, wenn man es als Stop nimmt, ja, um dann mal irgendwie 3-4 Tage dort zu bleiben und dann weiterfliegt von diesem tollen Flughafen, dem Hamad International Airport in Doha, dann ist das auch cool, weil ich bin zum Beispiel auch, nach Kapstadt bin ich 2-mal mit Qatar Airways geflogen und dann natürlich auch immer am Flughafen gewesen und dann immer weiter und dann bin ich ja eben zum ersten Mal auch, ist ja auch immer lustig, wenn du einen Flughafen nur kennst und ich weiß gar nicht, wo ich noch hingeflogen bin, aber ich habe 4-5 Mal schon immer nur als Transit sozusagen. Und dann rauszugehen, ja, das war auch immer lustig, weil so, jetzt normalerweise bin ich ja immer nur weitergeflogen. Auch ein cooles Erlebnis, ja, ein toller Airport. Aber es macht einfach auch schon Spaß, mit Qatar Airways zu fliegen. Ne? Nicht umsonst immer, räumen sie immer den Award ab. Beste Airline der Welt.
Hast du absolut recht, ja. Also danke dir auch nochmal für die Einladung zum zweiten Teil her. Und ich fliege natürlich auch immer wieder nach Deutschland, weil das ja meine Quellmärkte sind, um die ich mich kümmere, Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich fliege zu allen Tages- und Nachtzeiten, denn nach Frankfurt zum Beispiel geht es 3-mal täglich hier aus Doha raus um 1.40 Uhr. Und es schläft sich auch in der Economy Class sehr bequem, weil man hat einen Mordsabstand, also dieser Sitzabstand nach vorne, aber auch in der Breite. Ich fühle mich nie eingeengt. Das macht schon eins aus und natürlich ist die Business Class dann noch mal ein Touch besser, wenn es dann auch noch eine Q-Suite gibt, wo du deine Tür zumachen kannst zu deiner Liegefläche, gerade bei den Nachtflügen und überhaupt nicht gestört wirst. Oder manchmal finde ich es auch ein bisschen schade, wenn man nachtfliegt, weil man kriegt dann nichts von diesem tollen Essen mit, weil man durchschläft. Ja. Da liebe ich dann wieder die Tagesflüge, wenn ich dann auch ab und zu mal in den Vorteil des Upgrades komme und eben in der Business Class so wahnsinnig verwöhnt werde, von international bis arabischer Küche. Es ist faszinierend, was dort geschaffen wurde und wie zuverlässig die Airline vor allem auch ist, das auch nochmal zu betonen.
Ja, das stimmt, absolute Weltklasse. Und es sind ja auch immer die neuesten Maschinen. Ne? Also von München fliegt ja der Dreamliner und das ist, du merkst ja gar nicht, wenn du startest. Ne? Also muss man das ja schon sagen. Also das ist...
Stimmt. Das ist schon toll, ja. Aber vielleicht einfach für die Zuhörer nochmal zu sagen, dass wir von Frankfurt 3-mal täglich, München 2-mal täglich, Berlin 2-mal täglich und Düsseldorf im Augenblick noch 1-mal täglich und dann ab Januar aber auch 2-mal täglich fliegen werden. Genauso 2-mal täglich aus Wien, 2-mal täglich aus Zürich. Also man kann es also wirklich super die Reisen auch planen und auch wenn es dann weitergeht ab Katar, dass man keine zu langen Aufenthalte hat und gleich weiterfliegen kann. Wobei es mir natürlich lieber wäre, wenn ein langer Aufenthalt dazwischen ist und wenn man dieses Stopover-Angebot von Qatar Tourism nutzt und für einen Schnupperpreis mal einige Übernachtungen noch mit dazu bucht, kann ich eben nur ans Herz legen, wenn man so ein bisschen neugierig ist. Man kennt das aus ein paar anderen Städten. Ja. Auch Singapur hat damit irgendwann mal vor 30 Jahren, glaube ich, schon mal angefangen mit diesem Stopover-Programm. So etwas bieten wir eben hier auch an. Aber auch wissen auch viele nicht, wenn man zum Beispiel einen Aufenthalt von 6 Stunden hat und mehr und man geht eigentlich nicht aus dem Flughafen raus, weil man sagt, ist ja kein ganzer Tag, keine ganze Nacht, kann man am Flughafen direkt, gibt es Informationsschalter und dort kann man Ausflüge buchen, dass man sagt, 6 Stunden habe ich Zeit, geht man an den Schalter, bucht sich eine Stadtbesichtigung für 2-3 Stunden und ist dann wieder zurück am Flughafen, hat noch Zeit zum langsamen und gemütlichen Einchecken. Also auch das noch eine Empfehlung von mir, wenn man mal so 6 Stunden Aufenthalt hat, an einen der Schalter gehen und eine Stadttour buchen. Die kann man auch in den Abend hinein buchen. Also ich glaube, bis 11 Uhr geht der letzte Shuttle los und einmal 2 Stunden Skyline gucken. die DAOs gucken, wenn sie auf an der Corniche entlang schippern, ja, und beleuchtet sind. Also gibt nachts genauso viele Highlights wie tagsüber.
Noch ein fantastischer Hinweis. Also auch habe ich nicht gewusst. Oder zum Souk Bakif, ne? Da sprechen wir gleich auch noch drüber.
Ja. Da muss der ist auch bis abends um 11 Uhr auf, wenn man mit dem Nachmittagsflug reinkommt. Mhm. Das ist im Unterschied zu manch anderen Souks, die ich kennengelernt habe. Souk ist ein Bazar, nicht für die Touristen gemacht, sondern der ist wirklich, das ist Alltagsleben dort. Da kommen die Kataris, da kommen die Filipinas, da kommen die pakistanischen Busfahrer, wenn sie frei haben, halten ein Schwätzchen, gehen ihre Haushaltsartikel einkaufen, gehen Parfüm einkaufen oder einfach nur einen Kaffee und Karak. Karak ist der Tee, der orientalische, der hier angeboten wird, sehr süß mit Milch. Klönt man, schwatzt man, also für mich als Ausländer, nenne ich es mal, als Gastarbeiter, was ich ja auch bin, mich dort in ein Restaurant zu setzen und einfach nur Leute zu beobachten. Also finde ich so faszinierend immer, was man so sieht, die verschiedenen Kulturen. Und vielleicht kann ich da gerade auch nochmal einhaken, was die Hygiene angeht, Essen. Also wenn ich in fernen Ländern unterwegs bin, heißt es ja immer, hey, keine Eiswürfel und bist ein bisschen vorsichtig mit Salat und Rohm. Ja. Hier kannst du Katar alles essen. Also der Hygienestandard ist egal, ob man am Straßenstand etwas kauft oder ob man eben in die hochwertigen Hotellerie geht mit den fantastisch tollen Restaurants. Du kannst überall eisgekühlte Getränke zu dir nehmen. Du kannst überall den Salat essen. Du kannst das Eis schlecken. Ich weiß nicht, als du am Souk warst, den türkischen Eisverkäufer gesehen, der Eistüte so lange rumspielt, bis du endlich deine Eiskugel hast.
Das kennt man ja irgendwie von TikTok und Instagram und so, dass da die Späße immer machte, bis du deine Eiswaffel dann hast. Aber natürlich, da sind wir dann auch zu dritt hin und haben uns da schön mal veräppeln lassen von ihm. Habe ich auch noch ein Video von. Also das ist super lustig.
Wunderbar, ja.
Was ich auch cool fand, und dann, ich weiß nicht, zum ersten Mal im Souk Bakif war auch am ersten Abend, ich bin angekommen, ich bin morgens um 9.30 Uhr geflogen, also war dann nachmittags da, und bin dann auch mit einem Kollegen zum Souk gegangen, und dann am nächsten Morgen sagte ein anderer Kollege, ja, warte, habt ihr auch den Tierbereich gesehen, den Tiermarkt? Und dann habe ich gesagt, den gibt's auch? Und dann erstmal nochmal wieder hin. Also man denkt ja immer, man muss ja immer auch neu entdecken. Also es gibt ganz viele Sachen, die man dort sehen kann, und wir waren auch ganz häufig dort essen. Ja, also weil du es gerade erwähnt hast, ist super lecker, super cool. Während der Weltmeisterschaft waren ja dann dort auch die ganzen Fernsehstationen aufgebaut, dort in der Nähe. Super. Super cool, also macht total Spaß. Apropos Essen, weil wir jetzt relativ schnell zum Souk Bakif gekommen sind. Ich wollte eine Sache noch sagen, wenn man in so einer tollen Airline fliegt, ist es ja fast schade, dass dieser Flug nur 6 Stunden dauert. Ne, so geht es mir immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Gerade wenn man natürlich, bin zur Weltmeisterschaft Eco geflogen, aber durch irgendeinen Zufall, ich glaube, es war über eine Überbuchung, als ich mal alleine geflogen bin, hatte ich dann ein Upgrade und konnte dann in die Business Class und das war natürlich, da war ich traurig, dass der Flug nur 6 Stunden war. Der am liebsten, komm, bringt mich, was ist der längste Flug der Welt? Weiß ich nicht, wo es da hingeht. 14 Stunden, fliegt mich einfach irgendwo hin.
Australien, glaube ich.
Australien, ja.
16 Stunden, 17 Stunden
irgendwie
oder 16
sowas.
Stunden.
Ja. Da hätte ich direkt, steige direkt ein und dann, das ist immer schön, ja? muss man wirklich sagen.
Ja, eben, deswegen sagte ich finde es manchmal schade, wenn ich den Nachtflug nehme, weil ich kriege von diesen fantastischen Mahlzeiten und aber auch, wie gesagt, in der Eco-Klasse kriege ich nichts mit dann. Bin ich am Schlafen und das beste Gulasch, glaube ich, gibt es bei Qatar Airways.
Das ist bekannt.
Das Beef and Mashed Potatoes wird ganz oft angeboten und ich muss sagen, das ist zart, wow, ohne Ende.
Fragt man sich immer, wie die das hinkriegen. Essen bringt mich auch wieder zum nächsten Punkt, nämlich Ramadan. Ich glaube, das ist auch eine Frage, der vielleicht ganz viel auch umtreibt. Wie ist es, wenn man zu der Zeit Urlaub macht in Doha, in Katar generell?
Also danke, dass du es ansprichst, Dominik. Also ich finde nämlich Ramadan eine wunderbare Zeit hier in Katar. Man hat zwar so erstmal so ein Kino, so ein Kopfkino, wenn man an Ramadan denkt. Oh, nichts essen, nichts trinken den ganzen Tag, wie schrecklich. Das wird natürlich schon hier eingehalten von den Einheimischen. Aber wenn man Gast ist, wenn man Besucher ist oder hier, wenn ich im Büro bin, dann mache ich die Tür zu und dann kann ich genauso meinen Tee und Kaffee trinken, aber man tut es halt einfach nicht in der Öffentlichkeit, um einfach die einheimische oder muslimische Bevölkerung hier nicht zu brüskieren. Und die Restaurants haben oder die Hotels haben immer ein Restaurant geöffnet. Also man kann von morgens bis abends definitiv essen gehen. Da ist man überhaupt nicht eingeschränkt. Man kann die Ausflüge machen. Was ich besonders spannend auch finde, dass eben viel in die Nacht hinein verlegt wird. Man weiß, Fastenbrechen ist dann, wenn die Sonne untergegangen ist. Das ist das wird jetzt sehr, ist ein Zeremoniell hier am Souq Waqif, Qatara Cultural Village und in Lusail, in dem Stadtteil, stehen jeweils Kanonen. Und ein Kanonenschuss, Bang, gibt das Signal, Fastenbrechen, wir können jetzt in den geselligen Teil übergehen. Und ja. Ramadan ist eine wahnsinnig gesellige Zeit hier, eine sehr fröhliche Zeit hier. Die Familien wachsen noch mehr zusammen, die Freunde werden gefeiert und dann geht man abends eben essen. Und alle Hotels hier bieten, das wird hier Ramadan-Tent genannt, also ein Zelt. Früher war es auch ein Zelt, heutzutage ist es manchmal der Ballsaal, manchmal ist es der große Bereich um den Pool herum, dass fantastische Buffets aufgebaut werden mit wundervollen Dekorationen, passend zum Ramadan. Das sind dann Kerzen, das sind Laternen, Datteln, Türme von Datteln werden aufgeschichtet, weil ja, die Datteln
sind sehr
wichtige, ja, und die sind hier so lecker, die werden ja hier auch angebaut. Das ist eine sehr wichtige, traditionelle Speise auch. Also man empfängt, man mit einer Dattel empfangen, wenn man dann zu diesen Tents geht. Und da sind die Urlauber genauso eingeladen mitzumachen. Dann abends um 19 Uhr dann ins Nationalmuseum zu gehen, das dann bis 1 Uhr nachts auf hat. Da hast du den ganzen Tag für den Pool und abends gehst du dann noch ein bisschen Kultur erleben, der Souq lebt. Also nochmal zu diesem Moment, wenn die Kanone Kugel losgeschossen wird, da versammeln sich schon die Familien um diesen Bereich. Das Fernsehen ist auch da, wird im Fernsehen übertragen. Und dann gibt es für die Kinder schon kleine Tüten mit Süßigkeiten. Und die warten dann natürlich ganz gespannt. Wann ist es jetzt endlich soweit? Wann macht's Bumm? Und dann stürzen die auf diese Tüten und freuen sich über die Süßigkeiten. Und das sind die Gäste mit ihren Kindern genauso eingeladen mitzumachen. Und das ist so, so schön zu sehen, wenn dann international die Kinder, die Katarischen in ihrer Tracht auch manchmal mit den deutschen Kindern dann ihre Süßigkeiten teilen. Also es ist eine wunderbare Zeit, kann ich also nur empfehlen, hierher zu kommen und das mal zu erleben, wie fröhlich Ramadan sein kann.
Ja, das auch mal wirklich mitzuerleben, ne? Also diese Kultur, diese, ja, das auch so, wie du schon gesagt hast, dass man das so zelebriert, kann ich mir echt gut vorstellen. Also ist auch schön, das mal so von dir zu erfahren, weil man, wie du eingangs gesagt hast, man hat ja keine Vorstellung davon oder man denkt so, ah ja, macht vielleicht keinen Sinn zum Ramadan oder während dieser Zeit dorthin zu reisen, aber gerade deshalb, ne? Ist ja immer, was hast du gesagt, Mitte März, ne?
Nächstes Jahr, es verändert sich ja jedes Jahr um etwa einen halben Monat, es geht ja da um den Mond und nächstes Jahr beginnt der Ramadan 10.11. März, das kommt immer so ein bisschen auf die Stellung des Monds und des Sternes an, aber kann man sich einmal merken, 10. März, glaube ich, da ist man sicher dran und geht bis zum 10. April. Und dann vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu, 14 Tage nach Start des Ramadans gibt es ein Kinderfestival. Das heißt, da sind traditionell, laufen die Kinder von Haustür zu Haustür, singen, trommeln, haben traditionelle Kleider an, also die alten traditionellen Kleider an und bekommen dann Süßigkeiten. Ich weiß nicht, in Bayern kennt man das so, wir haben das damals Klöpfchen genannt in der Adventszeit und hier gibt es eben so was Ähnliches. Und das ist am 14. Tag des Ramadan und in Port Arabia, das ist ein Hafengebiet auf der Pearl. Ja. Dort sind Hochhäuser, da lebt man in Apartments und das ist natürlich müßig, da von einem Apartment zum nächsten zu laufen. Und da treffen sich die Kinder auf der Corniche am Hafenbecken entlang. Und da gibt's dann auch Stände mit Handwerkskunst, die verkauft werden, für uns Touristiker sehr interessant. Und dann laufen die Kinder mit Trommel und Gesang durch die um diesen Hafenbereich herum und also ich sag's dir, ich habe so viele Bilder geschossen, als ich letztes Jahr dazu kam. Also eine tolle Zeit einfach.
Ah, toll. Ja, also ich finde, sowas will ich ja auch immer, also sowas finde ich total toll. Deswegen reise ich ja auch, deswegen möchte ich das erleben, um sowas dann auch mal zu sehen. Weil wo hat man das dann auch, dieses Ursprüngliche, ne? Also ich finde das toll.
Und so einfach zugänglich und so nah einfach
auch. Ja. Mittendrin statt
aber
nur dabei.
Dabei sein, mittendrin, genau.
Ja,
wie gesagt,
toll.
Mittendrin.
Ja, das ist echt schön. Vom Ramadan ist es gar nicht so weit, vielleicht auch zu einer Kleiderordnung. Das ist bestimmt auch eine Frage, die des Öfteren kommt.
Ja.
Ich habe ja auch schon mal in vergangenen Folgen, ich habe schon häufiger erzählt, ich habe mir jetzt mal ein Riesenfauxpas passiert. Abu Dhabi, Emirates Palace, ich stand da, das ist jetzt aber auch schon, also da bin ich ein bisschen unerfahrener gewesen, da war ich auch noch nicht so aktiv auch im Tourismus drin. Und da stand ich natürlich da vor der kurzen Hose. Ne? Und dann hat der Kollege gesagt so, ganz freundlich darauf hingewiesen, dass es doch angebracht wäre, hier eine lange Hose zu tragen. Habe ich gesagt, ich Esel, ich habe es ja eigentlich gewusst, aber ich bin so draußen, schönes Wetter, komme gerade vom Strand, Emirates Palace, Eintracht Frankfurt hatte gerade Trainingslager. Und dann habe ich gedacht, ich wollte mir das mal anschauen. Ja, und dann... Ich glaube, mittlerweile hat sich sogar auch, glaube ich, dort ein bisschen geändert, dass ja auch Gäste natürlich dann, die ja auch dort sind, haben natürlich auch kurze Hose an oder eine Badehose, wenn die dann ins Hotel gehen. Aber ich glaube, von außerhalb war das damals noch so, man, das ist jetzt bestimmt, das ist bestimmt 10 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger, hat man mich eben darauf hingewiesen, hey, kurze Hose, das geht nicht. Gleichzeitig weiß ich das natürlich auch, ja, hab mich selber so ein bisschen... war mir selber so ein bisschen peinlich, weißt du, weil ich denke, Mann, warum habe ich nicht dran gedacht? Aber das ist so ein Part, ja, aber grundsätzlich Kleiderordnung, gerade was auch die Frau angeht, vielleicht kannst du da auch noch den einen oder anderen Tipp geben für diejenigen, die dort hinreisen möchten.
Ja, gerne. Also ich glaube nochmal auch Bezug nehmen auf deine schöne Geschichte, die du erzählt hast, da hat es sicherlich auch mit dem Stil des und Hochwertigkeit des Hotels zu tun und vielleicht wolltest du essen gehen, da wurdest du gebeten, eben was Langes anzuziehen. Ja. Das kann ja natürlich ja bei einem dieser exklusiven Hotels, wie jetzt das Fairmont oder das Raffles, sicherlich auch passieren, dass wenn du ins Fine Dining gehst,
auch gut,
dass du gebeten
ehrlicherweise
wirst.
Ehrlicherweise finde ich auch gut.
Hat er einfach Stil, das gehört dazu.
Genau.
Aber generell zur Kleiderordnung ist hier alles erlaubt, bei den Frauen wie bei den Männern. Man wird natürlich schon gebeten, sich etwas die Gepflogenheiten anzupassen, indem man einfach nicht zu sexy rumläuft. Dass man bis zum Knie den Rock hat, dass man keine Tanktops anzieht. Und habe aber auch beobachtet, dass durch die Weltmeisterschaft sich einiges verändert hat. Es ist ein bisschen offener geworden auch alles, so dass ich ganz oft in den Hotels, vor allem in den Restaurants auch Frauen sehe, die eben ärmellos Kleider oder Tops anhaben. Also ich würde sagen, so ein bisschen mit einem feinen Tuning, also wenn man in den Zug geht, vielleicht dann eben ein T-Shirt anzuziehen, oder wenn man in die Shopping-Malls auch geht, da sind auch sehr viele Kataris immer unterwegs, einfach als Respekt zur der anderen Kultur, sich ein bisschen bescheidener anzuziehen, aber das macht man in anderen fernen Ländern auch. Ich war jetzt vor kurzem zum Beispiel in Nepal, da wurde man auch gebeten, nicht zu sexy rumzulaufen. Also hat jetzt nicht unbedingt mit Moslem sein, nicht Moslem sein zu tun, sondern hat einfach mit Respekt zur Kultur zu tun. Ich hatte es in der ersten Folge schon gesagt, am Strand Bikini, Tankini, Stringtanga, alles kein Thema. Oben ohne wird nicht... ist nicht erlaubt, sage ich einfach ganz deutlich.
Ja, fertig, muss doch nicht sein.
Wenn ich vielleicht noch eine Geschichte erzählen darf, als wir diese Strände eröffnet haben in der West Bay, diese öffentlichen Strände, war ich ganz am Anfang dort und da waren die Kataris genauso neugierig wie wir. Das war kurz vor der Weltmeisterschaft. Und da waren wir eben und hab dann gesehen, dass diese hübschen asiatischen Frauen in ihren Stringtangas am Strand waren. Und dann bin ich am Eingang vorbeigelaufen, da sah ich, dass eine ältere katarische Frau in Vollverschleierung, also die Augen sah man, aber sonst war sie in Schwarz gekleidet, kam und ich so, die wird wahrscheinlich nicht lange bleiben, auf dem Hacken umdrehen und wieder gehen. Nachmittags bin ich am Strand entlang gelaufen, da saß diese sympathische, muss ich sagen, katarische Frau ganz vorne und hat das ganze Treiben mit sehr lustigem Schalk in den Augen beobachtet. Also die Kulturen mischen sich einfach hier auch. Ich hätte so gern ein Foto gemacht, aber ich wollte jetzt nicht so aufdringlich
sein,
aber ich habe dieses Bild vor meinen Augen und denke ich, so kann Kultur gelebt werden. Man respektiert sich einfach und war ein wunderschöner Augenblick, fand ich.
Ja, Übrigens dieses Kulturen zusammensein und Dinge zusammen auch erleben, habe ich also sowohl im Stadion, ja, als auch beim Public Viewing habe ich das auch erlebt. Also von Kataris, wo die Frauen verschleiert waren, nicht verschleiert waren, einzeln mit Männern zusammen, ganze Familien, wir zusammen, Mexikaner, Brasilianer noch dabei, habe ich alles erlebt. Ja, also das hat da auch funktioniert.
Erlebst du auch jetzt während der Zeiten, wo eben keine Weltmeisterschaft mehr ist, weil hier trifft sich die Welt. Wir haben, so wie ich ein Gastarbeiter bin, haben wir sie von den Philippinen bis nach Südamerika, Nepal, ganz viele afrikanischen Länder sind hier, aus Amerika. Also du triffst hier die ganze Welt und das macht es einfach auch so spannend, wie Multikulti das hier ist.
Ja. Und das macht es auch wirklich aus, das muss man wirklich sagen. Das ist auch das, was ich auch kennengelernt habe. Und man muss es einfach selber auch erleben. Punkt Alkohol trinken, da wurde ich immer drauf angesprochen. Gerade so, ja, wir nehmen auch nochmal den Kontext Fußball mit rein. Fußballer muss auch irgendwie, Fußballer gehört Bier dazu, gerade wie aus Bayern. Kann ich sogar ein Stück weit in irgendeiner Form nachvollziehen, aber ehrlicherweise hat auch alles wunderbar funktioniert. Habe ich ja damals auch gesagt, du brauchst jetzt, um Fußball zu gucken, brauchst du nicht jetzt da dir vorher 3, 4 Bier reinstellen und das dann zu ertragen. Vielleicht manchmal kommt auf die deutsche Nationalmannschaft, wäre es besser gewesen, wenn ich vielleicht 2, 3 Folge getrunken hätte, das mal so ein kleiner Seitenhieb, aber da bessern wir uns ja jetzt auch gerade. Gestern unentschieden gegen Mexiko jetzt in der Nacht, aber gegen das erste Spiel gegen USA haben wir gewonnen, ja. Aber nein, Spaß beiseite. Man braucht jetzt, um Fußball zu gucken, braucht man keinen Alkohol. So, und wenn man in einem Land ist, ist ja auch nicht nur Katar so, gibt es auch viele andere Länder, die wir nennen können, dass es da eben nicht so ist, dass man auf offener Straße Alkohol kaufen kann und trinken kann, ist für mich jetzt auch überhaupt gar kein Problem. Andere sehen das vielleicht anders, das ist meine Meinung. Gleichzeitig gibt es ja Hotels. Mein Hotel, ich war ja in einem ganz tollen Hotel, in dem Plaza bei Anantara, da gab es keine Alkohollizenz, also bei uns gab es auch an der Bar und im Restaurant, oben am Pool gab es keinen Alkohol. Vielleicht ist das mittlerweile so, zu der Zeit war das nicht. In anderen Hotels war das so, ne? Und das war einfach ganz normal, dass man dann auch, was ist ja auch, kenne ich zum Beispiel von, ob es jetzt Dubai ist oder auch Singapur, da war es ja eigentlich auch so, dass du dich in einem Hotel triffst, ist ja auch dann ein Ort, in Kairo ist es ja zum Beispiel auch so, triffst du dich im Hotel, in der Hotelbar und dort gibt es dann, wenn die Alkohollizenz besteht, gibt es dann Alkohol zu kaufen, zu erwerben, zu trinken. So, und so war mein Empfinden auch, dass das dann in wunderbaren Hotelbars, die ja auch Weltklasse sind, in diesen ganz tollen Hotels, die haben wir schon ganz viele genannt, von Rixos über Fairmont bis zum Plaza bei Anantara, gibt es ganz tolle Bars, ganz tolle Hotels und dort kann man dann Alkohol zu sich nehmen oder eben nicht. Und das weiß man ja dann auch vorher. Und das ist, finde ich, ehrlicherweise auch überhaupt gar kein Problem.
Richtig, richtig. Also Alkohol zu trinken ist überhaupt kein Thema hier. Wir haben sogar jetzt mehr und mehr Restaurants, die außerhalb den Hotels sind, die auch Alkohollizenzen bekommen haben. Auf der Pearl, die ich vorher schon erwähnt habe, gibt es eine Sportsbar, einen Italiener, der tollen Wein ausschenkt. Also das erweitert sich, das Angebot auf jeden Fall. Und ja, wir haben die Hotelbars. Dann möchte ich vielleicht da kurz darauf hinweisen, dass es sich immer gut macht, wenn man die Happy Hours nutzt, weil der Alkohol kostet hier schon ein bisschen mehr als vielleicht in Frankfurt oder in München. Wobei ich war jetzt kurz geschäftlich letzte Woche in Berlin und
wird auch alles teurer. Monika, wird auch alles
und
teurer.
Und da haben wir auch für einen Cocktail 20 Euro bezahlt. Also das ist teilweise sogar, wenn ich Happy Hour nutze, hier günstiger in Doha. Ja, aber prinzipiell ist es ein bisschen angehobener der Preis, weil der Alkohol hier zu 100% besteuert wird. Also man die Flasche kostet und dann hast du ja nochmal das Gleiche draufgesetzt. Ja, der kostet. Die Empfehlung ist, Happy Hours zu nutzen oder es gibt dann so Angebote, Ladies Night und 3 Getränke und ein Snack dazu für einen Pauschalpreis. Da gucke ich immer in Instagram nach, Visit Qatar, Qatar Calendar, Qatar News und so, da werden solche Angebote ausgespielt. Also vielleicht auch für die Urlauber ganz interessant, da hineinzuschmökern. Und das Wegebier gibt es nicht. Aber wer Alkohol trinken möchte, kann das auf jeden Fall. Das ist vielleicht nochmal zum Ramadan, da habe ich das nämlich ganz vergessen. Mhm. Auch dann während der Ramadan-Zeit kann man Alkohol bestellen in den Hotels, allerdings wird das im Zimmerservice ausgeschenkt. Also nicht in den Restaurants dann, sondern im Zimmerservice. Aber dann auf dem Balkon sitzen, im Sheraton Hotel zum Beispiel, eins so einer ältesten, ehrwürdigsten Hotels, das ja. wir haben, das sieht aus wie eine Pyramide, da hat jedes Zimmer einen Balkon dabei, dann über das Meer hinweg Richtung Sug zu gucken und dann oben eben auf dem Zimmer sein Glas Wein zu trinken. Also auch das ist während des Ramadans dann möglich.
Gibt Schlechteres, würde ich mal sagen, ne? Den Ausblick zu genießen beim Glas Wein oder so.
Ja, ja. Ich habe da wieder das Bild. Ja, genau.
Vor Augen, ja. Ja, na, das ist wirklich cool. Eine Frage, die mich persönlich noch umtreibt, ist, das haben wir auch viel gehört, auch im Rahmen der Weltmeisterschaft, was passiert denn jetzt mit den Stadien? Mein Hotel, ich sag's jetzt nochmal, das The Plaza bei Anantara, war ja direkt neben dem Schiffscontainer-Stadion 974. Wie war das noch? Postleitzahl von Katar oder Vorwahl? Irgendwas war das? Ist es doch, oder?
Die Telefonvorwahl, Ländervorwahl. 974, genau. 974. Und 974 Container wurden wohl verarbeitet. Ich habe sie nicht nachgezählt, aber es sieht danach aus, weil man ja von außen auch ganz viele Container hängen sieht. Das wird nach und nach abgebaut werden. Ne? Ja. Das wird von innen her, kann man sehen, dass schon dran gearbeitet wird. Wenn man jetzt dran vorbeifährt, sieht man das Stadion noch. Ja, wir hatten 8 Stadien, die alle im Stadtbereich waren und die werden
bis auf eins
noch
weiter
eins, genutzt.
Das Al-Bayt, das was ganz draußen war, ne? Das ein bisschen, da musste man, glaube ich, so
genau,
50 Minuten hinfahren.
Genau, da musst du ein bisschen weiterfahren. Und das Al-Bayt-Stadion, das wird zum Beispiel vom Al-Khor-Fußballclub genutzt. Also wir haben auch hier in Katar eine Fußballliga. Das heißt, diese Stadien werden zum Teil von den einzelnen Clubs noch weiter genutzt. Die werden zurückgebaut. Die hatten dann, manche hatten 60.000 Sitzplätze. Mhm. Die werden dann eben auf 40 oder 20.000 zurückgebaut. Das Education Stadium, das ist am Universitätsgelände dabei. Das wird zurückgebaut werden. Aber jetzt haben wir erst nochmal die Asian Games. Das ist nächstes Jahr Januar, Februar. Da brauchen wir die Stadien wieder, weil das ist diese Fußballmeisterschaft Asien. So wie wir die Europameisterschaft haben, gibt es eben auch eine asiatische Meisterschaft und die wird hier ausgetragen in Doha. Also brauchen wir auch wieder die Kapazitäten. Da werden sehr viele Besucher erwartet. Und und das Lusail-Stadion habe ich aber allerdings nur gerüchteweise gehört, soll in ein Hotel, Shopping Center, Apartmentkomplex umgewandelt werden. Also die Architekten hatten schon bei der Konzeption dieser neu gebauten Stadien die Aufgabe, das so zu konzipieren, dass es dann umgewandelt werden kann. Und also es wird auch nicht von heute auf morgen passieren. Das wurde ich natürlich auch schon von Besuchern gefragt. Das sehe ich ja gar nicht. Nein, ich meine, hat gedauert, bis man es aufgebaut hat und so dauert es auch wieder, das zurückzubauen.
Ja, Wahnsinn.
Aber die werden alle genutzt noch. Also es steht keins leer, wo nichts los ist. Also bis auf 974, aber da baut man schon zurück.
Ja, cool. Ich war bei 6 Spielen im Lujail-Stadion, war ich natürlich auch. Und im Al-Bayt war ja zweimal die Deutschen gegen Costa Rica und gegen Spanien, genau. Das Spiel gegen Japan, da bist du auch gewesen, ne? Hast du gesagt, das war, ich weiß es nicht auswendig.
Ja, genau, war da war ich auch im Khalifa.
Ah, Khalifa, genau, im Khalifa-Stadion.
Nee, das war im Khalifa, genau. Das direkt dort am Asbaya Sportpark ist, wo ja viele Sportstätten zusammenkommen, von Leichtathletik bis Schwimmen sind die Stadien dort. Und ja, das war ein besonderes Erlebnis, vor allem wie die Fans dann auch feiern können. Da haben halt eher die Japaner gefeiert.
Absolut, die gingen richtig ab. Die gingen richtig ab. Ja, das war auch schön, sie zu sehen. Genau. Ich bin direkt nach dem Spiel, weil, wie es ja immer so ist, überall, ob jetzt Gelsenkirchen oder Doha, da, wenn natürlich dann 60.000 das Stadion verlassen wollen, auch mit dem Auto da sind oder wie auch immer, dann ist natürlich immer erstmal 2 Stunden nach dem Spiel ist dann erstmal Stau. Und ich bin dann in die Mall gegangen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Du wirst es vielleicht, wirst es wahrscheinlich wissen. Die Mall.
Bellagio.
Ja. Habe ich da erst, war ich beim Inder, habe erstmal ein schönes Palak Paneer gegessen, habe mir das da alles angeguckt. Da ist ja auch so Gondolieri aufgebaut, ne, wo man damit so.
Ja, genau.
Also das war cool. Also war echt schön da so. Und weil auch da sind ja danach viele dann Fans da reingegangen und dann bist du dann dort mit international, war ja nicht nur Japaner und Deutsche, sondern einfach auch ganz viele andere Nationen. Und dann habe ich mich da erstmal ganz gemütlich die Zeit vertrieben, was gegessen.
Ja, das ist eine Mall, die wir haben, die Bellagio Mall, die ist eben ein bisschen italienisch anmutend oder vielleicht auch Las Vegas anmutend ist, mit bemalten Himmel und die Shops sind so gestaltet, als wäre es eine italienische Häuserfront, also sehr sympathisch auch. Und einkaufen kann man hier von den teuren Brands wie Fendi und Gucci bis hin zu
gibt's alles.
H&M, also ja, die ganze Palette und das nicht nur dort, sondern wir haben die Place Vendôme, war die schon offen, als du da warst? Nicht. Place Vendôme ist in Lucelle im Stadtteil. Dahinter ist das Royal Meridian Hotel und das Waldorf Hotel. Und das ist so im römischen Stil gebaut und das sehr hochwertig. In der Mitte ein offener Bereich. Da gibt's Dancing Fountain, einmal in die Stunde ab 18 Uhr eben Springbrunnen und Musik. Und da gibt's diese hochwertigen Marken ganz explizit auch, aber es gibt auch einen Bereich, und da bin ich neulich so überrascht, gucke ich so von rechts von Gucci nach links über den Balkon hinweg und sehe, da war eine deutsche Marke mit einem weißen D auf grünem Grund, darf man es ja sagen, also Schleichwerbung, ja, das war eine Deichmann-Filiale. Ja. Und ich so, oh, Deichmann ist auch in Katar. Also du hast also beides nebeneinander hier. Und das ist, glaube ich, auch wiederum typisch für Katar, dass du natürlich die superreichen Kataris hast. Aber du hast auch die ganz normalen Mittelständler, die arbeiten gehen müssen oder müssen. So, also die sind vielleicht ein bisschen weicher als unser Mittelstand in Deutschland, aber sie gehen arbeiten und die kaufen auch preisbewusst ein. Und dann haben wir die Filipinas, die shoppen gehen. Also du findest alles und also einiges an Shopping-Malls, die Festival City noch, Mall of Qatar.
Mall of Qatar,
wusstest du, dass wir Festival City einen Schlittenhang haben? Also da kannst du das ganze Jahr über mit deinem, diesen Reifen-Tubing, glaube ich, heißt das, die Schlittenbahn hinunterschlittern. Also auch
gibt auch solche Sachen. Auch solche Sachen, das wurde natürlich auch hingestellt. Ja, wenn kann ich mit so einem Tube auch eine Düne runterfahren, Monika? Geht das auch? Oder mit Skiern oder eher mit einem Buggy?
Näher, man hat da diese Boards, diese Sandboards, diese Snowboards quasi,
Sandboards.
Genau. Du kannst mit dem Kamel durch die Wüste reiten, weil wir haben eine Wüste, das ist im südlichen Katar, das ist der Ausläufer der großen Wüste, die schon in Empty Quarters, die in Oman anfängt, über Saudi-Arabien nach Katar noch reicht. Und die Dünen sind, Sanddünen sind so etwa 30 bis 40 Meter hoch. Da kannst du natürlich unten aus, aber du kannst auch eine Desert Safari machen. Dune Bashing sagt manchen vielleicht etwas hier. Mit einem Fahrer im Jeep einmal die Düne hochgesaust und dann auf der anderen Seite wieder hinuntergerutscht mit dem Auto. Und das Besondere ist aber hier, wenn man diese Desert Safari macht, wenn es hochgeht und dem Moment, wo dann der Jeep nach unten kippt, wo du nach unten guckst, denkst, oh, wie steil da runter. In dem Moment siehst du bei uns das Wasser, das Meer, türkisblaues Meer. Und da denkst du, nein, wir bleiben jetzt noch hier oben, wir wollen gar nicht runterrutschen, weil das ist so ein überraschendes Erlebnis, auch wenn man es gehört hat, dass es die Sanddünen ans Meer reichen. Aber wenn du dann auf dieser Düne bist und der Jeep nach unten kippt und du siehst türkisfarbenes Meer, dann denkst du so, wow, hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Das ist ja so viel geiler. Wow. Und dann geht es die nächste Düne hoch, da bleibt der Fahrer dann auch stehen und dann macht man Fotos links, rechts. Und wenn man dann bis ganz zur saudischen Grenze runterfährt, kommt dann ein Meeresarm. Ich würde es mal mit einem Fjord in Norwegen vergleichen. Da arbeitet sich das Meer in die Wüste hinein und hat sehr viele Arme. Und wenn man etwas weiter nach Westen dann kommt, diese Bilder, diese Aufnahmen, die wir da gemacht haben, du siehst das die beige Sandhügel, dahinter siehst du wieder Meerwasser, dann wieder ein Hügel, also ein Farbenspiel, also fantastisch. Wenn man zum Beispiel im März kommt, wir haben ja auch eine gewisse Zeit, wo ab und zu mal Regen fällt, fängt die Wüste dann auch an zu blühen. Es gibt eine Blume, die sieht ein bisschen aus wie eine Hyazinthe in Gelb und die entdeckt man dann in dieser Märzzeit, wenn die dann anfängt zu blühen. Also auch so erstaunlich, so für mich, die bis jetzt noch nicht so viel in der Wüste war, als ich das hier gesehen habe, wo ich dachte so, hey, wow, hey, da ist noch eine Blume, da ist auch noch eine. Also wir waren dann auf Hyazinthen.
Die katarischen Hyazinthen, ja Wahnsinn. Genau. Oh Mann, das ist ja sowas, muss ich auch unbedingt erleben. Also gerade aber da rumzufahren und ich hatte dann auch nicht so viele Wüstenerlebnisse, deswegen, das ist, und als ich da war, habe ich das auch nicht gemacht. Ja, das ist mal, wie gesagt, du sagst es ja, lohnt sich immer wieder hinzugehen, weil gerade wenn die Entwicklung immer so fortschreitet und leider ist unsere Zeit auch fortgeschritten. Das heißt, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wo wir schon bei den Entwicklungen sind, so ein kleiner Ausblick. Was glaubst du, es tut sich ja extrem viel. Wo geht's hin, vielleicht die nächsten Jahre für Katar im Tourismus?
Ja, Katar hat sogar ein sehr strategisches Ziel, Katar National Vision bei 2030. Also bis 2030 hat man sich überlegt, bereits vor einer längeren Zeit, wohin soll es denn gehen? Und man hat auch hier, wie wir ja die ganzen zwei Folgen jetzt schon besprochen haben, sehr auf den Tourismus gesetzt. Und bis 2030 ist das Ziel, jährlich 6 bis 7 Millionen internationale Besucher hier im Land zu haben. Wir werden auch weiterhin noch an der Infrastruktur arbeiten, neue Attraktionen schaffen für die verschiedensten Klientels, die anzusprechen. Und dann wird auch der Tourismus 12% des Bruttosozialprodukts ausmachen. Also sind hehre Ziele. Wir sind dabei. Leider hat Covid auch hier so ein bisschen eine Kerbe eingeschlagen. Aber nach der Weltmeisterschaft weiß jetzt jeder, wo Katar liegt. Ich kann nur ermutigen, zu kommen, sich ein eigenes Bild zu machen, den Horizont zu erweitern. Ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, mal eine andere Perspektive einzunehmen, nicht nur die eigene, sondern die einer anderen Kultur einzunehmen und in die Welt hinein zu blicken. Das lässt sich sehr toll und schön erleben hier in Katar und dann nach Hause zu fahren und zu sagen, die Welt ist woanders auch schön. Kann ich nur ermuntern, kann ich nur aufrufen dazu, nach Katar mal zu reisen und ja, mein anderes Land zu erleben, wo man eigentlich immer so ein vorgefertigtes Bild hat und dann erstaunlicherweise zu sehen, ist ja so ganz anders hier. Das höre ich ganz oft von den Touristikern, die wir hier ins Land holen, die dann 2 Tage da sind und am zweiten Tag sagt jeder so, Monika, es ist so ganz anders, wie ich es erwartet habe. So schön, so sympathisch, so gastfreundlich. Ich fühle mich so willkommen hier. Es ist einfach ein schönes Erlebnis. Und ja, ich weiß, ich schwärme, ich arbeite ja auch für Katar Tourism, aber ich schwärme gerne dafür, weil ich das tagtäglich auch lebe hier.
Ja, und ich habe ja auch davon geschwärmt und ich kann das nur bestätigen. Also gerade was den Tourismus angeht, was man dort erleben kann, auch die Menschen vor Ort, das ist alles sehr, sehr toll, sehr cool. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Und ich mache jetzt etwas, was ich noch nie in, ich glaube, es ist jetzt unsere 397. Folge, die wir jetzt hier aufnehmen und dann veröffentlichen werden. Ich möchte jemanden grüßen. Ich möchte sogar mehrere grüßen, und zwar meine Freunde, die ich kennengelernt habe in Doha. Und zwar Christian, Bernd, André, Stefan. Liebe Grüße zu euch. Und ich werde euch die Folgen jetzt hier schicken. Ja, das heißt, wenn ich euch jetzt, ihr habt ja schon gehört, das ist jetzt am Ende dieser zweiten Folge. Hier der Gruß an euch. Ich bin bald wieder da und freue mich, euch zu sehen. Und vielleicht, Monika, kriegen wir es irgendwie hin. Vielleicht ist ja der Stammtisch dann auch da. Und dann vielleicht kann man mich dann noch so, auch wenn ich jetzt nicht Einwohner bin, aber vielleicht kann man mich dann noch so mit reinsneaken. Ja, vielleicht kann ich da so
Natürlich.
hinzukommen. Da würde ich mich freuen. Vielleicht klappt es.
Jeder darf zum Stammtisch kommen. Der ist herzlich willkommen. Immer am letzten Donnerstag des Monats. Und da bitte in Instagram nachgucken oder in Facebook. Da gibt es die deutsche Community und da weiß man dann, wo der Stammtisch
Oh ja.
stattfindet. Ich habe auch schon Freunde mit hingebracht. Also bitte plan so ein, dass du an einem letzten Donnerstag des
Okay,
Monats kommst. Dann gehen wir zusammen
notiere ich
dahin.
mir, notiere ich mir.
Wir freuen uns drauf.
Ganz lieben Dank dir für deine Ausführungen, für deine
Ich danke
Schilderung.
dir auch.
Ja, bis bald.
Lieben Dank. Auf Wiederhören. Tschüss.
Ciao.
Servus. Bye bye.